Ich möchte heute über eine Predigt predigen. Und zwar ist es eine ganz gewaltige Predigt. Ich muss hier noch wahrscheinlich noch umschalten schnell. Jetzt geht's. Die Wirkung dieser Predigt, ja, es ist ja klar vom Anlass her, die Predigt an Pfingsten, da steht, als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und zu den anderen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Brüder? Ja, das ist der Traum eines jeden Predigers und Evangelisten, dass die Predigt sowas auslöst. Dass die Leute betroffen sind, dass sie merken, da muss in meinem Leben etwas ändern. Was soll ich jetzt tun, wenn die Leute dann so kommen? Ja, das war offenbar eine gewaltige Predigt, die unter die Haut ging. Und die war nicht einmal am Schreibtisch vorbereitet. Die war einfach vom Geist inspiriert. Ich sage nicht, sie war nicht vorbereitet. Ja, wie ist es? Wir könnten doch jetzt einfach, das war ja eine ganz klar geistinspirierte Predigt und die hatte so eine Wirkung, wir könnten doch einfach jeden Sonntag diese Predigt lesen. Dann würden jeden Sonntag ein paar Tausend zum Glauben kommen. Würde das wirklich so funktionieren? Ich denke, die Predigt war eben in eine bestimmte Situation hinein inspiriert. Wenn wir diese heute einfach so lesen würden, viele Leute würden gar nicht verstehen, warum es geht, weil sie ja das ganze Umfeld so nicht miterleben. Die würde irgendwie am Ziel vorbeischießen. Aber was ist denn das Geheimnis dieser Predigt? Wenn wir den Text anschauen, da ist ja das Pfingstfest. Das oder Wochenfest genannt, das ist eigentlich 7 Wochen nach Passa. 7 mal 7 Tage gibt 49 plus einen, also 50 Tage nach Passa war dieses Pfingstfest und das war eigentlich das Erntedankfest des jüdischen Volkes. Da kamen viele zusammen, tausende von Festbesuchern aus Israel selber, aber auch aus den umliegenden Ortschaften, sogar aus den umliegenden Ländern, da waren tausende von Menschen da in Jerusalem, das lesen wir ja. Und die kamen nach Jerusalem, die hatten so eine bestimmte Erwartung. Das war ja eine Art Pilgerreise, die gingen an dieses Fest, an dieses jüdische Fest und die haben etwas erwartet, selbstverständlich. Heute ist in Ilanz großes Fest in der anderen Kirche. Da ist gerade das Fernsehen ist dort verschiedene. Gestern haben sie da alles verkabelt und da kommen Leute und wenn Leute kommen, dann haben die eine bestimmte Erwartung. Oder ihr seid jetzt alle in den Gottesdienst gekommen. Wenn ihr mal da sitzt, dann habt ihr eine Erwartung irgendwie, dass irgendetwas, dass ihr etwas hört oder etwas passiert. Und das ist eine gute Chance. Die Leute haben schon mal eine Erwartung. Also die Leute kommen, um Gott zu begegnen. Und dann passiert das Gewaltige. Zum einen war da ein Brausen, wörtlich heißt es ein Brüllen eines starken Windes. Das hat so richtig, aber es war nur der Ton. Steht. Es hat nichts in dem Sinn bewegt, aber es hat so getönt. Heute wäre das technisch kein Problem. Wir könnten hier einfach über Lautsprecher so einen richtigen heulenden Wind. Aber damals hat es noch keine Lautsprecher gehabt. Das war wirklich etwas ganz Besonderes, dieser Wind. Und wenn wir lesen im Alten Testament bei David, da steht, sagt Gott zu David, und wenn du hörst, wie das Rauschen in den Wipfeln der Baka-Bäume einhergeht, so eile, denn der Herr ist ausgezogen vor dir her, um das Volk, also das Heer der Philister zu schlagen. Da war auch der Wind ein Signal, ein Zeichen, jetzt wirkt Gott. Also für die Leute, die die Bibel kannten, und die Juden kannten ja die Bibel, war das ein bekanntes Bild, irgendein Wind, ein Geräusch von einem Wind, das ist ein Signal. Und natürlich noch viel mehr mit dem Feuer, das sich verteilt. Jeder Film, den ich anschaue, wirkt so kitschig, das kann man gar nicht filmen, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie das war, dieses Feuer, das sich dann verteilt. Ja, was kommt uns aus der Bibel in den Sinn? Wie? Mit Feuer, ja? Elia zum Beispiel, aber noch ein krasseres Beispiel mit Feuer. Was hat das Feuer gemacht da? Ja, der Feuerbusch. Stellt euch vor, das Feuer, das war auf allen Köpfen und das hat aber nicht nach versengtem Haar gestunken. Das war ein anderes Feuer. Und wie bei Mose, das Feuer war im Busch, aber der Busch verbrannte nicht. Das war das Feuer der Gegenwart Gottes. Das Volk Israel, die kannten dieses Bild von diesem Feuer, das da ist als Signal, aber es ist nicht zerstörend, es ist irgendetwas anderes. Nun, das sind die zwei Signale. Und die zwei Signale haben bewirkt, dass die Leute aufmerksam wurden. Die rannten her und kamen und wollten schauen, was da passiert. Aber die Frage ist, die Leute waren dann tief betroffen, steht nachher. Die Menge kam zusammen und wurde bestürzt. Und es steht weiter unten auch noch, die Leute waren bestürzt, sie waren betroffen wegen dem Wind und wegen dem Feuer. Wenn wir genau lesen, dann waren sie bestürzt, was sie nachher in den veränderten Menschen beobachteten. Da waren Männer von Galiläa, die Jünger von Jesus, und die konnten plötzlich in anderen Sprachen sprechen. Für die Juden war es ja klar, die Festpilger kamen nach Jerusalem und da lief alles auf Hebräisch. Und wenn die den Gottesdienst mitbekommen wollten, mussten die Hebräisch können. Es gab zwar eine griechische Übersetzung vom Alten Testament, die war bei den alttestamentlichen Juden nicht überall anerkannt, weil für sie war klar, Gottes Sprache ist Hebräisch, Gott spricht Hebräisch. Und jetzt plötzlich spricht Gott in einer ganz anderen Sprache zu ihnen. Das ist revolutionär. Das ist eigentlich so die babylonische Sprachverwirrung wieder aufgehoben. Das ist heilsgeschichtlich bedeutsam. Gott redet verschiedene Sprachen. Bei den Moslems ist das Verständnis heute noch so. Allah spricht nur Arabisch. Und beten kann man nur Arabisch. Das war ähnlich bei den Juden. Ja, und nun kommt etwas Neues. Und die Leute sind irritiert. Das sind doch einfache Leute, alle von Galiläa. Und jetzt hören wir die in unserer Muttersprache reden. Die Sprachen werden ja dann aufgezählt. Diese ganzen Phänomene, also was die Leute wirklich zum Fragen gebracht hat, das war, da ist etwas passiert in den Herzen. Wir haben ja hier in der Deko die Symbolik von den Flammen, von der Taube, von den Anzahl der geistlichen Gaben und Anzahl der geistlichen Früchte und das Wasser auch als Symbol. Das sind ja alles diese Symbole hier angedeutet in der Deko. Aber das Entscheidende sind nicht die äußeren Symbole, das Entscheidende sind veränderte Herzen. Und das macht es auch aus. Das ist auch das Geheimnis. Da, wo Menschen verändert werden, da werden andere plötzlich aufmerksam. Wenn jemand eine krasse Bekehrung erlebt, sitzen einige hier drin, die haben eine ganz gewaltige Umkehr erlebt. Einige waren bekannt in ihrem Dorf als ziemlich durstige Leute und plötzlich kommen sie zum Glauben und betrinken sich nicht mehr zum Beispiel oder einfach solche Dinge, erlebte Dinge. Und ich habe Barbara gefragt, ob ich das sagen darf. Manchmal sind ja Leute sehr betroffen. Da ist jemand, der einen Todesfall hat in der Familie und Barbara hat ja ein Kind verloren. Und da kommen Leute und fragen, die merken, die Frau, die hat etwas erlebt mit Gott in diesem drin. Und dann fragen sie, wie hast du es erlebt? Oder sie beobachtet, dass es zu Hause so viel sich verändert hat, auch in der Ehe. Mark hat ja mal davon erzählt. Und Leute fragen. Und das ist so gut. Alles, was wir erlebt haben mit Gott. Ich war am Samstag an einem Geburtstagsfest, waren wir eingeladen. Und da hat eine Frau ist auf mich zugekommen und hat irgendetwas gefragt wegen Burnout. Pfarrer und Burnout, das soll es offenbar auch geben. Ich habe dann etwas erklärt. Und dann hat sie gesagt, ja, sie stecke im Moment so in einem Tief drin. Und dann konnte ich ihr einfach erzählen, wie ich mit meiner Seelenhygiene umgehe, dass ich als Kind bei Gott Vater immer wieder Kind sein darf. Und dass das wohl das Geheimnis meiner psychischen geistlichen Gesundheit geblieben ist. Ich habe auch mal manchmal meine Tiefs, gerade jetzt wieder so meine Depro-Phase, das kenne ich in meinem Leben. Da bin ich manchmal am Morgen schon. Darum hat es mir heute, so als ich euch sage, ging mir die Sonne auf. Es war wirklich, wirklich schön. Es ist wirklich schön. Das gibt's manchmal. Und dann muss man wieder ganz bewusst, und dann muss ich wieder zum Vater. Und manchmal komme ich nur an die Decke, so gefühlsmäßig. Und dann gibt's wieder die Momente, wo der Durchbruch wieder passiert, wo ich wieder einfach diese Zuversicht, diese Freude wieder auch für mich erlebe und ergreifen kann. Kennt ihr vielleicht auch? Ja, vielleicht ist es, wäre ja schöner, ein Pastor, der immer strahlt, oder? Aber es ist keine Ermutigung. Ich merke das, was ich mit Jesus erlebe, weil ich eben auch meine schwachen Phasen habe. Das ist viel ermutigender. Weil da Menschen, die auch Dinge erleben, merken, da gibt es einen Halt, da gibt es einen Ort, wo man hingehen kann. Veränderte Menschen, das ist eigentlich das große Potenzial. Da, wo unser Leben verändert wurde, da, das wirkt in unsere Umgebung, da werden Leute fragend. Hier waren sie sogar schockiert und irritiert. Ja, das gibt's auch, wenn jemand eine ganz krasse Geschichte erlebt. Meistens läuft es bei uns etwas zahmer ab. Aber die Leute haben schon mal Fragen, das ist gut. Und nun kann Petrus erzählen. Er steht auf und er berichtet, und zuerst nimmt er das auf. Die einen haben sich ja dann auch belustigt und gesagt, die sind schon besoffen morgens. Und dann sagt er, es ist ja erst 9, die sind nicht betrunken. Und dann erzählt er, was passiert ist. Und dann stellt er das Ganze in einen biblischen Zusammenhang. Habe ich das? Ja, diesen Text habe ich auch. Ihr könnt einfach mitlesen. Ich lese nicht wörtlich den ganzen Text. Aber hier beschreibt er vom Propheten Joel diese Voraussage, die da schon den Leuten ja bekannt ist. Petrus knüpft an der Bibel an. Die Leute kennen die Bibel. Das sind ja alles Juden, die da zusammengekommen sind. Die kennen die prophetischen Schriften. Und Petrus knüpft hier an und erzählt ihnen. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch. Und eure Söhne und Töchter werden weissagen und eure jungen Männer werden Gesichte sehen und eure Ältesten werden Träume und Visionen haben. Und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden weissagen. Und es geht dann noch weiter mit diesen Zeichen von der Sonne, die in Blut verwandelt wurde. Das ist ja passiert, als Jesus am Kreuz hing. Als die Sonne sich verdunkelt hat. Und dann sagt er noch, es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Immer noch Zitat aus dem Buch Joel. Petrus knüpft da an, die Leute kennen das. Und jetzt bringt er das, was sie dir sehen, in den Zusammenhang. Und das ist so gut, wenn wir das machen können, wenn wir etwas erlebt haben mit Jesus, dass wir sagen können, weißt du, das steht so in der Bibel, wenn wir auf ihn vertrauen. Konnte das der Frau auch bezeugen. Weißt du, es steht, dass Gott für uns ein Vater ist und dass wir so zu ihm kommen können. Das ist so gut, wenn wir diesen Bezug dann auch schaffen können. Und dann kommt Petrus auf den Kern. Dann kommt er auf Jesus zu sprechen, logisch. Um ihn geht es. Um ihn dreht alles. Das ist ja auch das Merkmal unserer Gemeinde, hat eine Nachbarin gesagt, die mal im Gottesdienst war, bei euch dreht sich alles um Jesus. Ja, recht hat sie. Ja, das ist wahr. Das ist wahr. Nicht nur der Herrgott. Es geht um Jesus. Er ist als Gott Mensch geworden. Er hat uns erlöst. Ja, und dann erzählt ihnen Petrus von Jesus, dem Nazaräer. So war er, aber das war der Übername, der von Nazareth, oder? Ja, was kann schon von Nazareth Gutes kommen? Und Petrus knüpft da an Jesus und erzählt dann, wie Gott durch ihn gewirkt hat, durch Wunder und Zeichen und wie Gott sich zu ihm gestellt hat und dass er dann verurteilt und ans Kreuz geschlagen wurde und dass das nicht ein Zufall war, sondern dass das so sein musste. Und dann erzählt er von der Auferweckung, von der Auferstehung und nimmt dann auch noch Bezug zum David im Psalm und erzählt da auch, dass da schon von der Auferstehung steht. David hat schon von seinem Nachkommen erzählt und von der Auferstehung und dass das prophetisch ist und dass das jetzt auf Jesus gilt. Das war so Ich habe es jetzt etwas zusammengefasst. Die Predigt von Petrus. Und nun kommt eigentlich dann der Kern. Zweimal erwähnt Petrus das. Er sagt, diesen Mann, der nach dem bestimmten Ratschluss und nach der Vorkenntnis Gottes hingegeben worden ist. Er sagt, das hat Gott so bestimmt. Aber diesen Mann habt ihr durch die Hand von Gottlosen an das Kreuz geschlagen und umgebracht. Das ist dicke Post. Noch einmal, weiter hinten schreibt er oder sagt er, das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Maschiach, zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Und das war sehr direkt. Ich denke, die Menschen, die haben wahrscheinlich vieles gesagt, ah, so ist das. Ja, ist das wirklich? Es kann sein. Ja, Jesus hat schon gelebt. Das zweifelt ja heute auch niemand an. Und dass er auch verstanden ist, ist relativ gut belegt. Naja, könnte schon noch sein. Ja, ich glaube irgendwie auch an Jesus. Ich bete auch mal. Aber hier geht es um etwas anderes. Hier geht es um die Schuld. Ihr habt diesen Jesus umgebracht. Ja, aber da haben doch die meisten gesagt, ja, aber ich war ja gar nicht da. Vor 50 Tagen, da war ich noch zu Hause in vielleicht in Zypern oder irgendwo. Ich habe doch Jesus nicht umgebracht. Ich war doch da gar nicht dabei. Ja, vielleicht hatte schon einige dabei, die dann auch geschrien haben, kreuzige ihn. Und das jüdische Volk wusste auch von der Kollektivschuld als jüdisches Volk, dass sie schuldig sind. Aber zum Glück kommen wir ja da gut weg, oder? Wir sind ja da nicht, wir waren da noch gar nicht auf der Welt. Wir kommen da gut weg. Wir sind nicht schuld am Tod Jesu. Stimmt das? Steht nicht in der Bibel, dass unsere Schuld, unsere Sünde ihn ans Kreuz gebracht hat? Deine Sünde und meine Sünde haben ihn genauso ans Kreuz gebracht, wie die Sünde der Menschen, die damals riefen, kreuzige ihn. Es geht nicht nur um die pauschale Schuld, kollektiv, sondern es geht um die individuelle Schuld eines jeden Menschen. Und unsere Sünde hat Jesus umgebracht. Meine Lügen, meine Unehrlichkeit, meine wüsten Worte, meine verletzenden Worte, das hat Jesus umgebracht. Petrus beschuldigt die ganze Menge. Ihr habt diesen Jesus ans Kreuz gebracht. Und sie sagen nicht, ja, vielleicht sagen es Einzelne, aber geht mich nichts an. Aber da gibt es sehr viele, die das für sich verstehen. Die sagen, ja, was soll ich jetzt tun? Ich bin schuldig. Und gell, wenn wir die ganze Geschichte anschauen mit diesem Pfingstwunder, man kann das alles so nicht machen. Zum Glück. Zum Glück. Zum Glück können wir das Wirken des Heiligen Geistes nicht machen. Wenn er wirkt, wenn er einem Menschen dieses Schuldbewusstsein, diese Betroffenheit schenkt, dann ist das ein Wunder. Das Evangelium ist ja gute Nachricht. Aber eigentlich ist das Evangelium nur eine gute Nachricht für den Menschen, der erkennt, ich brauche das Evangelium. Wenn ein Medikament neu erfunden wird, dann ist das nur eine gute Nachricht für die Menschen, die an einer bestimmten Krankheit erkrankt sind. Versteht ihr? Für die anderen ist das keine gute Nachricht. Okay, neues Medikament, gehen die Krankenkassenprämien wieder hoch. Aber wenn man erkennt, ich brauche das ist meine Rettung, dann ist das eine gute Nachricht. Und so ist das Evangelium nur für Menschen eine gute Nachricht, die verstehen, ja, Jesus hat für mich am Kreuz leiden müssen. Ich bin auch schuldig. Vielleicht bist du moralisch gut. Sagen, ja, ich habe noch nie einen umgebracht. Ich habe auch noch fast nie gelogen. Ich bin sehr ehrlich. Ich habe noch nie jemanden betrogen. Wie der reiche Jüngling, der sagte, ich habe das ganze Gesetz eingehalten von Jugend auf. Vielleicht ist es so, schön. Schön, wenn du ein moralisch guter Mensch bist, das ist ein riesiges Geschenk. Aber stell dir mal vor, da ist der heilige Gott. Bei ihm gibt es keinen Schatten, nur Licht. Nur Licht. Und jetzt stell dir einmal vor, du schaust diesem lebendigen Gott direkt in die Augen, in diese Feuerflammenaugen. Kein Mensch kann das. Auch wenn wir moralisch noch so integer sein mögen, wir sind alle schuldig. Wir haben mitgewirkt, dass Jesus am Kreuz sterben müsste. In diesem Sinn, deshalb hat Petrus so pauschal alle beschuldigt, und das gilt noch heute. Das sage ja nicht ich, das steht in der Bibel. Ich sage es auch, weil ich überzeugt bin, dass es da steht und dass es wahr ist. Und deshalb ist das eine gute Nachricht. Wir werden heute das Abendmahl feiern. Wir werden das Abendmahl feiern und darin wieder neu bezeugen, ich nehme das auf, weil ich es brauche, weil es für mich geschehen ist. Jesus hat seinen Leib für mich gebrochen, sein Blut für mich vergossen. Ich brauchte das. Und deshalb ist das Abendmahl nur für Menschen, die das bejahen. Wenn jemand sagt, ja gut, Jesus ist gestorben am Kreuz der Arme, aber wegen mir hätte er das nicht müssen. Dann, wenn du das Abendmahl nimmst, dann machst du etwas innerlich, sagst nein, das ist nicht für mich. Musste nicht für mich sein. Und nimmst es trotzdem, dann ist das doch irgendwie wie eine Lüge. Das zum Abendmahl gehört, dieses Bekenntnis, ja, für mich. Für mich. Noch ein Gedanke. Ich habe gesagt, die Predigt von Petrus war inspiriert. War denn der Petrus unvorbereitet? Wie ist das mit dem Wirken des Heiligen Geistes? Der ist nicht berechenbar, der wirkt, wo er will, das sagt Jesus. Aber wir müssen doch sehen, die haben 10 Tage lang, haben die im Gebet Gott gelobt und haben gebetet. 10 Tage zwischen Auffahrt und Pfingsten, steht in der Bibel. Sie waren einmütig zusammen im Gebet und sie haben sich vorbereitet. Nun hat dieses Gebet den Heiligen Geist gebracht. Das denke ich nicht, das hat Gott souverän so gemacht. Aber was hat das Gebet gewirkt? Was es ganz bestimmt bewirkt hat, dass Petrus und die anderen selber bereit waren. Wenn wir beten, ja, es steht, oder wir sagen, dass wir Gottes Arm bewegen, aber ich bin da manchmal etwas unsicher. Gott ist da schon ziemlich souverän und selbstständig. Ich glaube, dass er sich nicht unbedingt in seinem Handeln von mir bewegen lassen muss. Aber wenn ich mich mit ihm solidarisiere, mit seinem Handeln, mit seinem Wirken, wenn ich bete, wenn ich viel mit ihm zusammen bin, dann werde ich selber vorbereitet. Ja, ich darf Gott bitten und er nimmt mich ernst und er hört Gebet. Aber ich glaube, die wichtigste Vorbereitung ist, dass wenn der Heilige Geist wirkt, dass wir überhaupt bereit sind. Und dann diese gewaltige Wirkung von dieser Predigt, dass die Leute fragen, Herr Petrus, was sollen wir tun, liebe Brüder? Und dann kommt die Antwort, kehrt um, tut Buße, lasst euch taufen auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes zur Vergebung eurer Sünde und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Das ist die gute Botschaft. Für Menschen, die es erkennen, ja, ich brauch's, ist es die gute Botschaft vom Pfingsten. Amen. Ja, Jesus, ich kann hier vorne predigen, kann versuchen, dein Wort zu erklären, aber dein Wirken kann ich nicht machen und das ist gut so. Du bist groß genug, stark genug, selbstständig genug und du redest zu den Herzen, du kennst jedes Herz, du kennst jeden, der hier sitzt, ob gut oder mittelmäßig. Du weißt, dass wir dich brauchen. Und du bist für alle gestorben, für den reichen Jüngling und für den abgestürzten Pharisäer oder Zöllner, für jeden. Danke, dass das gilt. Und danke für den Heiligen Geist, dass du uns erfüllst, Jesus, und dass du uns erneuerst. Und dass wir durch ein erneuertes Leben dich bezeugen dürfen in unserer Umgebung. Amen.